Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 liebe klassikbegeisterten Leute, Freunde der neuen klassischen Musik. Hier ist Stocksteif und Prüde, mein Name ist Yannick und heute bei mir im Studio sind
der Thomas,
Moritz
und Mo.
Wir haben richtig, richtig viel erlebt, seitdem wir euch das letzte Mal gesprochen haben. Wir kommen gerade aus Frankfurt zurück, haben dort ein paar wirklich sehr, sehr beeindruckende, tolle Konzerte in der Alten Oper gespielt und wir waren 5 Wochen auf Norderney. Außerdem geht es heute noch um unser Release der Winterreise. Wir haben die Winterreise aufgenommen und wir haben einen Gast. Wir möchten euch im Laufe der nächsten Folgen immer wieder auch ein paar Orchestermitglieder vorstellen. Unser Akkordeonist ist heute zu Gast und hat auch ein bisschen Musik mitgebracht. Und wir werden ein wenig über eins meiner Lieblingsinstrumente sprechen, nämlich über das Akkordeon.
Und das alles erzählt euch ein ziemlich heiserer Yannick.
Ja, gut, dass du es sagst. Ja, ich bin ein wenig heiser, man hört es vielleicht noch, es wird so langsam besser. Ich habe mir gedacht, dass es eine sehr gute Idee wäre, in der Alten Oper an einem Moment im Konzert einfach mal so laut zu brüllen, wie ich kann. Und ja, seitdem bin ich heiser.
Ja, das ist super. Also ich sehe dich immer ziemlich direkt vor mir. Das ist ein ganz tolles Stück, was wir da spielen von Benjamin Scheuer, übrigens auch ein Gast, der schon mal hier beim Podcast war und über neue Musik gesprochen hat. Also eine ganz frische Komposition, die wir da spielen, zu 8. Und da muss der Yannick im Laufe des Stückes, wird er sozusagen, nee, am Anfang des Stückes, Entschuldigung, am Anfang wirst du sehr laut und brüllst die eine andere Gruppe an, die dir gegenübersteht, 4 Leute, zu denen ich auch gehöre. Und dann entwickelt sich so eine Art Streitgespräch, ein musikalisches, ein Hin und Her. Und du bist Teil dieser sogenannten Chaos-Truppe.
Genau, also irgendwann mal schreien dann alle, aber genau, ich schreie als Erster und habe den Anspruch auf jeden Fall, alles zu geben dabei. Und das ist mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich habe in der Generalprobe, wo das eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen wäre, es war total unnötig, habe ich mir gedacht, ich war so beeindruckt von diesem Saal, das ist einfach die Alte Oper in Frankfurt. Ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, ist ein wirklich, wirklich krasser, sehr beeindruckender, riesiger Konzertsaal. Und ich hab so an die Decke geguckt und dachte mir so, jetzt guckst du mal in der Generalprobe, wie laut du hier schreien kannst. Also oder wie weit man gehen kann, damit es dann für später irgendwie eingependelt ist. Und das hätte ich mir eigentlich total sparen können, weil so laut, wie ich es da dann gemacht habe, konnte ich es später auch gar nicht mehr, weil ich war instant heiser.
Ja, es war auf jeden Fall echt ein toller Moment und der Moment erntet auch immer sehr viel Reaktionen im Publikum, weil man ja durchaus nicht damit rechnet, dass plötzlich jemand schreit. Ich meine, das baut sich so auf, ne? Es wird sehr, sehr intensiv da und man spürt schon, dass da echt sich so eine negative Energie aufbaut, die sich dann entlädt in diesem Schreien. Aber das Publikum reagiert immer. In der Elfi mit den Schülerinnen und Schülern wurde richtig zurückgepöbelt. So.
Ja, da hat sich jemand richtig aufgeregt, dass ich das jetzt mache. Das war witzig.
Und jetzt war das durchaus irgendwie, weiß ich auch nicht, wir haben so amüsiert reagiert, bisschen gelacht.
In der zweiten Vorstellung hat ein Kind geweint.
Ja, aber erst am Ende, nicht direkt.
Nicht direkt, okay.
Ja, du warst nicht allein schuld.
Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, ehrlich gesagt.
Das war total toll, weil die Atmosphäre das war irgendwie total krass, da zu spielen. Es war super gut besucht. Wir haben das auf diesem sogenannten Fratopia-Festival, das ungefähr 5 Tage, glaube ich, ging. Das ganze letzte Wochenende und auch noch Teile der Woche. Und ich glaube, es gibt wenig Klassikfestivals, die von sich behaupten können, dass Leute riesige Schlangen vor dem Konzertsaal erzeugen. Also es war total überlaufen. Jedes einzelne Konzert war gepresst voll mit Menschen, so auch die 3 Konzerte, die wir da gespielt haben. Und dementsprechend, wenn man da so zu 8 steht und überall um einen rum sind so gespannte Blicke und eben auch ganz gemischtes Publikum. Der Eintritt war frei, das heißt, es war auch wirklich alles vertreten, nicht nur das sozusagen gewohnte Publikum, was vielleicht in die Alte Oper geht, sondern ein sehr diverses, sehr gemischtes Publikum. Und ja, das war total spannend, das so zu erleben.
Ja, das war einfach krass. Also ich muss auch sagen, also klar passiert es immer wieder, nicht super oft, aber immer wieder als Musiker, dass man vor so vielen Leuten spielt, aber als dann bei dieser ersten Vorstellung gehen dann die Türen auf und man guckt so auf die Ränge und sieht einfach überall Menschen und also irgendwas in mir war nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt 2000 Leute sitzen und abwarten, was man da so macht oder 1500, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine Menge Leute.
Ich habe mich auch ziemlich geärgert. Das Publikum saß ja so kreisrund um uns rum und normalerweise ist es ja so, wenn man hinter der Pauke sitzt oder an so einer Marimba steht, ist es so Unterkörper eigentlich egal, was man so anhat. Meine Socken waren viel zu kurz. Man konnte von diversen Insta-Videos die ganze Zeit meine nackten Fußknöchel bewundern. Und nicht so drüber nachgedacht. Die Leute waren sehr nah dran.
Ja. Noch im 17. Jahrhundert wäre das ein sehr aufreizender Move gewesen, Mo. Also,
ich weiß, ja. Aufreizend gepaukt.
Ja.
War auf jeden Fall echt eine tolle Aktion. Super Festival. Krass, dass sie es geschafft haben, dass da so viele neue Gesichter in so einem Konzertsaal auftauchen und wir haben ja an einem Tag zwei verschiedene Generalproben, zwei verschiedenen Projekten und drei Konzerte mit zwei verschiedenen Projekten gespielt, also Circling Realities und dann abends um 20 Uhr nochmal die Scheherazade. Das war schon auch echt super viel, vor allem, weil sich die Hälfte des Ensembles ständig backstage verlaufen hat. Und alle total gestresst waren.
Nach dem ersten Konzert, ich habe 20 Minuten gebraucht, um von der Bühne in die Garderobe zu kommen.
Da kamen wir dir doch entgegen und du hast gesagt, ich bin so froh, dass ich euch sehe.
Ich war so glücklich, endlich jemanden zu sehen. Das war wirklich der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin, da ist der Aufzug, da muss ich nur noch hoch. Ich habe eine Reihe sehr, sehr schlechter Entscheidungen getroffen. Also ich hätte wahrscheinlich einfach nur links gemusst und bin rechts gegangen und ab da war dann alles verloren und 20 Minuten.
Du warst aber nicht der Einzige. Also, und das Teil des Problems war, wir waren ja nicht die Einzigen, die da an dem Tag gespielt haben, sondern es gab ganz viele andere Veranstaltungen auch noch. Also eigentlich stündlich ist da was anderes passiert und in unterschiedlichen Sälen. Und so ziemlich jeder einzelne größere Raum war als Saal genutzt. Also da gab es irgendwie einen Raum, der war als VR-Brillenabteilung mit dem Mahler Chamber Orchester und was auch immer. Also es gab unglaublich viele verschiedene Aktionen da. Ja, das war auf jeden Fall total spannend und aber für uns logistisch extrem herausfordernd, vor allem wenn man so ein bisschen desorientiert ist wie wir beide.
Ja, ja, das ist wirklich nicht meine Stärke. Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie so ein Opernhaus oder Konzertsäle sind nicht ganz so unübersichtlich, aber es ist ja auch ein altes Opernhaus, wie unübersichtlich so ein Opernhaus ist. Das ist ja einfach so ein riesiges Gebäude mit 1000 Gängen und auf Publikumsseite gibt es da so Schilder, wo die einem sagen, da ist das Klo, da ist der große Saal, da ist der kleine Saal, aber Backstage gibt es das alles gar nicht. Und dann 7 Stockwerke, Keller und dann sind auch noch überall Säle gesperrt, weil da was stattfindet. Das heißt, du kannst noch nicht mal alle Wege gehen. Also ich war vollkommen überfordert.
Also es war toll.
Ja, es war toll. Nein, Alte Oper auch ein wirklich, wirklich toller Ort. Super, und Wahnsinnskonzerte. Ja, und wir waren 5 Wochen auf Norderney.
Sea Sounds Festival, ja. Die inzwischen, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber 4. Edition, ne? Ja, genau.
So sieht's aus.
4. und längste Edition ever.
Ja.
Ja, wir waren noch nie so lange auf der Insel.
So lange auf der Insel, aber ja, es war
wieder. Ich vermisse es. Ich vermisse es jetzt schon.
Ja. Also das ist so toll. Man groovt sich da ziemlich schnell ein in so einen Tagesablauf, der daraus besteht, zu proben. Und dann, ja, also entweder danach oder davor ins Meer zu springen.
Ein Fischbrötchen davor noch.
Ja, genau, also das gehört irgendwie auch dazu. Aber also vor allem so diese Abwechslung zwischen Musik machen, Proben und Meer. Also und das irgendwie die ganze Zeit im Wechsel und dann abends noch irgendwie am Strand vielleicht ein Bierchen oder irgendwie zusammen. Und das bringt einen im Kopf so ganz, also alles andere wird ziemlich klein und es gibt nur den Moment da auf der Insel. Das ist irgendwie wirklich eine tolle Sache. Man ist, glaube ich, in so einem archaischen Rhythmus da dann auf einmal gefangen. Es gibt eigentlich nichts anderes außer Musik machen und ins Meer springen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, sehr viel gehabt wieder mal.
Das ist so ein richtiger Inseleffekt. Man weiß ganz genau, man ist jetzt einfach dort, an diesem Ort und nur da, kann auch gar nicht so richtig weg und man existiert einfach nur, aber also auf eine gute Art und Weise. Mhm. Und einen Haufen Konzerte haben wir gespielt. Es waren 50 Konzerte in 30 Tagen oder sowas oder mehr als 30 Tagen. Also hab's danach gemerkt in den Armen. Danach wollte ich meine Bratsche eine Woche lang nicht mehr sehen, ehrlich gesagt.
Und es gibt schon auch ja, irgendwie dann doch im Laufe dieser Zeit viele Highlights, die wirklich besonders sind für alle, die da mit dabei sind. Natürlich viele der Konzerte sowieso, aber auch so Sachen wie, ich habe auf jeden Fall, wir haben alle vier, die wir da gespielt haben, auf jeden Fall das früheste Konzert unseres Lebens gespielt, ein Sonnenaufgangskonzert um 5.58 Uhr, direkt an der Surferbucht, und das war schon echt magisch, da so zu spielen und immer wieder zu gucken, ob die Sonne denn jetzt irgendwie schon über den Horizont geguckt hat und dann irgendwie doch noch nicht. Oh Mist, irgendwie haben wir uns um 2 Minuten verrechnet und so. Und dann spielt man halt nochmal ein Stück und so. Aber man weiß auch, dass da waren ja erstaunlich viele Menschen dann, die da um, weiß ich nicht, um 4:45 aufgestanden sind, um da dann rechtzeitig zu sein. Und es ist für alle irgendwie so was Tolles und so ein toller so eine tolle Situation, den Tag auch anzufangen. Ich finde es allein super. Da ist man um 5:30 fertig erstmal. Also fertig, hat man schon mal was geleistet und dann geht man frühstücken und dann ist es 6:30 und dann ist der ganze Tag, also ich fand es irgendwie auch toll, mal so früh aufzustehen.
Am schönsten fand ich Sams Sonnenaufgangskonzert, weil der hat sich auch total verschätzt, hat sein Stück gespielt und hatte so eine definierte Länge, keine Ahnung wie lang es war, und dann war es eigentlich fertig. Aber es war so, man hat so gemerkt, im Publikum, es hat keiner applaudiert, weil es war so eine unbefriedigende Situation, weil was er nicht gesehen hat, weil er stand im Rücken zur Sonne, die Sonne war noch nicht oben, hat er sich dann irgendwann umgedreht und dann gemerkt so, oh, ist noch gar nicht so weit, und man hätte wirklich nicht befriedigt nach Hause gehen können als Publikum, dass wenn man die Sonne da noch nicht gesehen hätte, und dann hat er einfach sein Basssaxophon genommen und hat nochmal 10 Minuten lang improvisiert und es war total magisch.
Es gibt diesen Farinelli-Film, glaube ich, so einen Kastratensänger zur Händelzeit. Und da gibt es eine Szene, wo irgendein Fürst oder König ihn dazu bestellt, da gibt es eine Sonnenfinsternis, und dann muss er singen. Und sein Singen sozusagen bewegt die Sonne dann dazu, wieder aus dem Schatten des Mondes hervorzutreten. Und so ein bisschen habt ihr das sicherlich dann auch gemacht.
Ungefähr so.
Ja. Also als Musiker fühlt man sich dann schon so ein bisschen verantwortlich dafür, ja,
genau, dass die Sonne, also die Sonne steht nur dann, kommt nur dann aus dem Meer hervor, wenn ihr da auch gespielt habt.
Und danach haben wir dann erstmal alle unser Griffbrett abgeputzt. Es war natürlich so eine unfassbare Luftfeuchtigkeit da gab. Es war für die Instrumente vielleicht nicht ganz perfekt, aber es hat sich gelohnt.
Plant ist auch immer witzig. Man kann sicherlich ein Dreivierteljahr davor schon ergoogeln, wann die Sonne an einem gewissen Tag auf Norderney auf.
Haben wir ja alle gemacht. Aber das Problem ist, das ist doch nicht ganz so genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es selbst 20 Kilometer weiter nördlich dann doch auch schon wieder ein bisschen anders ist. Also das heißt nur 20 Sekunden. Und unkalkulierbar, man guckt nicht direkt aufs Meer, sondern da hinten ist nochmal so ein Deich. Das heißt, die Sonne muss auch nochmal über den Deich rüber. Und irgendwie, also ich weiß auch nicht, wir haben es wirklich auf die Minute genau gecheckt. Und mit dem Ort und mit Norderney und so. Aber es war dann doch erst 4 Minuten später als gedacht.
Danke, Google.
Danke für nix.
Stocksteif und Brüder.
Was uns schon seit ein bisschen längerer Zeit beschäftigt, weil die Aufnahme dafür liegt schon ein Weilchen zurück. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr wann, aber wir stehen ganz kurz vor einem CD-Release, nämlich vor dem Release der Winterreise. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir im Podcast auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber es ist sehr, sehr bald soweit. Am 10.11. kommt die Winterreise von Franz Schubert in einer Bearbeitung von Finn Großmann und Thomas Post auf CD raus.
Yes, und wir haben bereits die ersten Singles auf den Weg gebracht und werden zwei Konzerte spielen. Ja, sind sehr gespannt, wie das so ankommt, ne?
Ja, es ist eine ganz interessante oder auch ein bisschen komplexe Genese, die zu dieser CD geführt hat. Das Endprodukt, finde ich, ist ganz toll geworden. Ich freue mich so sehr darüber, dass wir das aufgenommen haben. Weil ich es einfach sehr gerne mag, was man dann da hört. Und ich fand auch die Konzerte, die wir mit der reinen Winterreise gegeben haben, das ist ja was wir relativ selten machen, einfach nur ein Stück zu spielen, fand ich auch außergewöhnlich intensiv und berührend und toll, auch weil wir diese wunderbare Sängerin Esther Valentin dabei haben.
Wollen wir mal reinhören?
Ja. Na klar.
Wir hören mal einen Track. Die Tracks sind ja relativ kurz. Das ist die Winterreise, sein Liedzyklus von Franz Schubert. Und wir hören die Nummer 17, im Dorfe. Ist schon eine relativ wilde Nummer auch von der Bearbeitung, aber macht euch mal selber ein Bild davon.
Genau, das war eine Nummer aus der Winterreise und wir haben die Winterreise vor 2 Jahren, also 2021 im Programm gehabt und zwar ungefähr die Hälfte der Nummern bei unserem Darkroom, eine Spurensuche im Dunkeln. Das ist ein Konzert, das wir jetzt auch im November nochmal 2-mal spielen werden, so um diesen Release zu feiern, unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg am 14. November. Und dafür ist, wie gesagt, diese eine Hälfte der Winterreise entstanden, weil das im Rahmen dieses Darkrooms einen ganz, ganz starken Sog und inhaltlichen Zusammenhang zu der Geschichte von Takako Konnichi schafft, deren Geschichte da erzählt wird. Und das war irgendwie schon irgendwie so schön und so toll und berührend, diese Bearbeitung, diese Musik, dass wir dann beschlossen haben, auch den zweiten Teil der Winterreise noch zu bearbeiten und das dann quasi so im letzten Jahr passiert und daraus entstand dann am Ende eine ganz eigene Bearbeitung der kompletten Winterreise für eine sehr ungewöhnliche Besetzung, nämlich für Streichquintett und Percussion und
E-Gitarre
und Akkordeon und Bassklarinette und Flöte und sogar auch für singende Säge. Ein bisschen. Jetzt kommt sie bald raus.
Ich finde, bei der Nummer, die wir gerade gehört haben, ist wirklich, werden all diese ungewöhnlichen Instrumente richtig gut gefeatured, finde ich. So.
Total.
Das, dieses Bellen von Sam in seine Bassklarinette hinein, das ist so eine meiner Lieblingsstellen.
Oder auch natürlich die E-Gitarre ist sehr präsent und ich finde, also vielleicht passt sie da so gut wie bei keinem anderen Track, weil das so. Ja, das so gut verkörpert.
Das ist eben so dreckig.
Ja, genau.
Es gibt ja schon andere Bearbeitungen der Winterreise, nur um das einmal vielleicht auch kurz einzuordnen. Es gibt vor allem eine Winterreisenbearbeitung von Hans Zender, die ist schon, weiß ich nicht, 30 Jahre alt oder sowas, für ein relativ großes Orchester, die sehr stark eingreift in den Text, in den Notentext, sehr stark das auch verfremdet. Und mir hat es immer nicht so gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist so jetzt die Interpretation von Hans Zender. Das ist das, was er da drin sehen will, aber das ist nicht das, was ich da drin sehe. Deswegen hatte ich total Lust, was Eigenes zu machen. Und es gibt natürlich mittlerweile auch ganz viele andere Varianten, so, ich glaube, wer hat das gemacht? Gisbert zu Kniphausen hat, glaube ich, eine Bearbeitung gemacht mit einem Pianisten zusammen und so weiter, aber das ist alles dann natürlich eher so für Klavier und Elektronik und Stimme oder so. Auf jeden Fall ist das jetzt vielleicht so die zweite Orchesterbearbeitung von der Winterreise.
Wow. Wir zeigen euch noch einen letzten Track, nämlich spielen wir für euch jetzt das Wirtshaus. Und da ist ein Instrument, worüber wir jetzt gleich ein bisschen mehr sprechen werden, auch relativ präsent. Viel Vergnügen bei Das Wirtshaus. Schön. Eine meiner Lieblingsnummern, muss ich sagen.
Ja, ist großartig. Also diese Glissandi da von der E-Gitarre auch wieder. Also ich entpuppe mich ja so als E-Gitarren-Fetischist und das ist mir auch gar nicht peinlich. Ich finde das großartig. Aber nicht der einzige Fetisch hier in der Runde, was Instrumente angeht. Ein weiterer Fetisch ist gerade gekommen, nämlich der Akkordeon-Fetisch.
Hallo Goran.
Hallo.
Du hast ja hier auch mitgespielt. Wie ist das für dich, in so einem Ensemble mitzuspielen als Akkordeonist? Ist ja irgendwie irgendwas Untypisches, oder?
Ja, voll untypisch, finde ich. Also, und je mehr ich unterwegs bin und Menschen begegne, finde ich, es ist immer noch untypischer sozusagen. Ich hatte aber Glück, von Anfang an, als ich nach Hannover landete, immer so mit Ensembles zu tun zu haben. Und die erwähnte Interpretation von Zender, was Thomas jetzt gesagt hat, das habe ich auch gespielt. Insofern, das jetzt so in Schubert reinzugreifen, war mir nicht so fremd. Im Gegenteil, ich habe mich super gefreut über diesen Arrangement.
Wie ist denn so eigentlich, Goran, wie siehst du deine Rolle in so einem fragilen und verschieden klingenden Ensemble mit deinem Instrument? Weil du hast ja schon also eine relativ große Bandbreite, die du so abdenkst. Ne? Ist es ähnlich wie ein Klavier oder verschieden?
Also die lustigste Definition oder die interessanteste vielleicht gleichzeitig ist so, Akkordeon ist ein Blasinstrument mit Tasten sozusagen und noch in Mitte der Balg, der noch Streicher nachmachen kann. Also viele geben dem Instrument so eine Chamäleon-Fähigkeit, aber jetzt so in ein Ensemble, ich finde es toll, natürlich Thomas und Finn, die wussten schon ein bisschen Bescheid und die haben es auch gerade so eingesetzt. Es ist nicht immer so, dass man es trifft. Für viele Komponisten ist es auch ein Fremdkörper immer noch. Aber für mich ist das super spannend, weil je mehr ich so in verschiedensten Kombinationen sitze, desto mehr checke ich, oh, das funktioniert auch. Oh, damit mischt sich das auch gut. Oh, also es sind so voll überraschende Sachen und das triggert einfach noch viel mehr Hunger bei mir, so dabei zu sein.
Cool, und kriegst du öfter mal so Noten, wo du das Gefühl hast, oh je, die Person weiß überhaupt nicht, wie Akkordeon funktioniert?
Gestern habe ich das bekommen.
Das letzte Mal.
Also gestern das letzte Mal, und das Geilste ist, also die Uraufführung soll in 2 Wochen stattfinden und das ist mit Verspätung von 1 Monat gekommen. Ich sage aber nichts weiter, keine Namen und so. Ja, es ist aber auch ziemlich normal sowas, weil wir haben zwar so ein paar Bücher, wie man für Akkordeon schreibt, aber es ist noch wirklich, wirklich so terra incognita und Menschen wissen nicht davon so viel. Also ja, also es muss noch viel passieren, was das Ganze betrifft. Aber das passiert jetzt immer wieder sozusagen.
Kannst ja ein bisschen in Kommunikation mit den Arrangeuren treten und so und vielleicht ein bisschen helfen.
Ja.
Ja, wie ihr hört, wir erfahren hier heute ganz viel über das Akkordeon. Du hast auch ein paar Aufnahmen mitgebracht, weil du spielst ja nicht nur bei uns im Orchester und Treppenhaus, sondern machst auch solo ganz viel oder in anderen Ensembles. Wollen wir mal was reinhören?
Ja, super gerne.
Was, du darfst aussuchen, Goran, Bach oder Schubert?
Ja, weil wir gerade von Schubert sprachen, vielleicht Schubert.
Alles klar, wir hören den Erlkönig von Schubert in einer Bearbeitung von dir selber, richtig?
Von mir, genau. Thank you.
geht ganz schön ab.
Ja. Es gibt diese Bearbeitung von Ernst für Solo-Violine, die irgendwie alle Geiger haben so ein bisschen Angst davor. Charlotte, auch ein wunderbares Mitglied in unserem Orchester, die hat mir erzählt, dass sie mit einem Kollegen, einem anderen Geiger, einen Deal hat, dass wenn sie irgendwie jeweils einer von ihnen wenn sie einen früher Tod ereilt, dass dann die andere Person ungeübt diesen Erlkönig von Ernst am Grab spielen soll, damit es nicht so traurig wird, sondern dass alle was zu lachen haben. Das fand ich eine der schönsten Verwendungen von diesem Stück, weil, wie gesagt, die Geiger haben alle Angst vor diesem Werk und ja, es ist halt so für ultra virtuos und ist natürlich eigentlich für Klavier. Und aber sozusagen bei Akkordeon fühlt es sich deutlich natürlicher an als jetzt für so eine einzelne Geige.
Ja, wobei mir Ernstsche, wie man es so richtig sagt, Variante als Vorlage schon auch gedient hat. Also ich habe da wie so in solchen Filmen mir Blätter auf den Wand geklebt von Bearbeitung von Liszt, von Ernst, von Reger und von Berlioz, um dann einfach zu entdecken, so wie wäre von denen irgendwie vorgegangen, und alles ist in diese Version reingeflossen, die so Riesenakkorde von Liszt, die Tremolo von Ernst und dann orchestriert, so habe ich dann Register benutzt, wie die beiden anderen. Und genau, so klingt das dann.
Wie viel Repertoire gibt es denn überhaupt fürs Akkordeon? Musst du alles selber arrangieren oder spielst du auch Originalliteratur?
Also das ist zum Beispiel eine Frage, die ja nicht so ganz bekannt ist, aber es gibt erstaunlich viel. Es gibt eine Webseite, so, es war so ein Projekt von zwei französischen Kollegen von mir, die haben die Stücke auferzählt, und es gibt, glaube ich, mittlerweile so zwischen 13.000 und 15.000 Werke. Also das ist jetzt für so ein junges Instrument nicht wenig. Also ich glaube allein 100 Konzerte mit Orchester, also Sinfonieorchester und so. Das heißt, ein gewisses Repertoire besteht, aber was die Bearbeitungen angeht, gibt es noch viel, was man machen kann. Für mich ist es dabei wichtig, irgendwie zu erwähnen, dass Akkordeon ja in dieser Form, wie jetzt ihr das hier, die mit mir zusammenspielen, kennt, einfach ultra jung ist, und Menschen wissen nicht davon. Und auch wenn so große Komponistennamen was dafür geschrieben haben, einige haben es nur geschafft, so völliges Potenzial daraus zu holen, und das ist noch so ein ziemlich liminaler Zustand. Also es wandelt, es entwickelt sich, es kriegt eine neue Form, und zum Beispiel dieser Erlkönig ist gerade auch dafür da, dass man einfach diese Musik so übertragen auf dem Instrument hört, um dann sozusagen inspiriert zu werden, was dann auch noch eigentlich gespielt werden kann.
Das heißt, das ist ja ein bisschen wie bei Schlagzeug, oder? Du spielst wahrscheinlich auch viel dann zeitgenössisches Repertoire. Und,
genau, ja, extrem viel, richtig. Nur, also zum Glück seid ihr sozusagen Teil des Orchesters, und das breitet so ein bisschen eure Einsatzmöglichkeiten aus. Und bei uns ist das nur sporadisch der Fall oder in neuesten Werken dann nur.
Also wir haben ja schon viel, Goran, auf diversen Zugfahrten oder wo auch immer mal darüber gesprochen, wie du so wahrnimmst, dass andere Leute das Akkordeon wahrnehmen. Jetzt bei uns im Ensemble ist es so, dass wir dich sozusagen sehr selbstverständlich als Teil des Klangkörpers erleben, und eben auch, wir wissen, das Akkordeon mischt sich toll mit Streichern, es mischt sich toll mit Bläsern und sozusagen ist total, kann sozusagen zu ganz vielen verschiedenen Klangfarben und Stilen von Barock bis Moderne und noch älter total passen. Aber du hast natürlich viel Überzeugungsarbeit und sozusagen so, bist quasi missionarisch tätig für dein Instrument in gewisser Weise, wenn du ganz oft Publikum erklären musst, was überhaupt möglich ist. Am besten ist die Erklärung natürlich, indem du einfach spielst und die merken, ah wow, das geht ja alles mit dem Akkordeon, das hätte ich gar nicht gedacht, so ein Erlkönig zum Beispiel. Aber ja, also du musst sozusagen immer wieder überzeugen und Klischees oder Vorurteile oder irgendwelchen Dingen sozusagen, da musst du Arbeit leisten, dass das aus den Köpfen verschwindet.
Es ist total so, die einzige Herausforderung bleibt weiterhin, bis an das Publikum zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein rein Schubert-Programm auf dem Akkordeon einem Festival vorschlage, da werden dann nicht alle sofort sagen, ja, her damit. sondern da ist gerade auch Überzeugungsarbeit nötig und im Gange, weil so, ja, da sind dann sozusagen so bestimmte Bilder geformt und da muss man dann einfach weiterarbeiten, weiter überzeugen und so. Publikum ist eigentlich toll, also sehr offen und mit so ein bisschen charmante Moderation und so geht da viel, aber wenn wir jetzt so von großen Festivals sprechen, wo wir uns jetzt mittlerweile als Orchester bewegen, da merkt man schon an einer oder anderen Stelle, wo sind Kompromisse zu machen, wer versteht das, wer unterstützt das und genau.
Ist da sozusagen die Sorge groß, dass die Leute denken, ah ja, das ist so eigentlich, um diese ganz schreckliche Vokabel zu nutzen, Quetschkommode und
genau.
Ja.
Aber ich habe irgendwie das Glück, dass mein Profil auch ein anderer ist. Ich habe nie die klischeehafte Seite befriedigt. Ich hatte immer so Authentizität woanders gesucht. Und ja, das kommt. Also die guten Zeiten kommen auch. Mehr Festivals, mehr Zusammenarbeiten mit anderen MusikerInnen und so. Das ist cool.
Wenn du jemandem sagst, du spielst Akkordeon, was hörst du dann typischerweise? Weil wenn ich zum Beispiel sage, also jemand fragt, was mache ich beruflich, dann sage ich, ich bin Musiker, dann fragen sie, was für ein Instrument, dann sage ich Bratsche und dann werde ich immer angeguckt und dann weiß ich ganz genau so, okay gut, ich muss jetzt erklären, was eine Bratsche ist, ja auch kein Problem, tue ich dann immer, aber die Bratsche ist ja so unter Musikern total vorurteilbehaftet, aber so bei normalen Menschen, die wissen noch nicht mal, was es ist, aber im Akkordeon assoziiert jeder was. Was kriegst du da so zu hören?
Ob ich noch ein zweites Instrument spiele? So ein richtiges?
Sozusagen. Bei Jahren musst du dann sagen.
Genau, also nee, bei Akkordeon ist das so, man denkt, das ist so Nebenfach gewesen und es gibt ein Hauptfach. Lustigerweise in Bosnien beim Studium war mein Klavier eigentlich Nebenfach, also Akkordeon Hauptfach. Aber das ist oft das und so. Ist das nur das einzige Instrument und so? Das ist also, hier glauben Menschen nicht, dass man damit als mit dem Hauptinstrument was Ernsthaftes machen kann. Und in Bosnien glauben dann die Menschen, dass man damit so mit der klassischen Musik was Ernsthaftes machen kann. Also wenn du da sagst, ich spiele Akkordeon, dann denken die, ja, du spielst Volksmusik so bei Hochzeiten und Kneipen oder so.
Ist das da eigentlich gut angesehen, wenn man so, also guter Akkordeonspieler ist, der Volksmusik macht?
Ja, oder ja, total. Genau. Das ist dann in Rundfunk oder Fernsehen vertreten und so weiter oder gerne auch in Gesellschaft gesehen, weil das ist also immer noch so eine Komponente, die da wichtig ist, also dass überall Live-Musik ist und dass Menschen sich damit so Freude machen und feiern und besaufen.
Bist du so auch zum Akkordeonspielen gekommen? Also so über diesen,
saufen oder nee. Was? Genau.
Ja, also Volksmusik, schon, ja. Schon. Also es war Wunsch meines Vaters, dass ich irgendwas mit Musik mache. In Schule wurde ich damals als talentiert bezeichnet und aussortiert, in die Musikschule zu gehen. Das war so ein üblicher Anfang. Aber alle meine musikalische oder Musikerentdeckungsimpulse stammen total aus der Folklore und eine der ersten Lieder habe ich mir selber beigebracht, indem ich so auf Radio gehört habe und dann ein Instrument gebastelt habe. Also dieses zu improvisieren, übers Ohr zu spielen, alle solche Sachen, also das habe ich sozusagen vom Kleinen auf aus der Folklore.
Spielt das jetzt noch eine Rolle oder wie lange hast du das gemacht? Was für Erfahrungen hast du mit so Volksmusik?
Also von 7 bis ich nach Hannover kam, also bis 21.
Spielt das eine große Rolle in Bosnien?
Ja, also das ist, im Prinzip ist das so, wenn du Musiker bist, dann spielst du ja erstmal automatisch diese folkloristische Musik oder Volksmusik einfach für Menschen. Und das ist auch kein Geheimnis, ich habe das ja so gute Hälfte von Musikgymnasium und noch meinem Studium auch gemacht, um Geld zu verdienen. Und damit habe ich so Wettbewerbsreisen finanziert oder so. Das heißt, in Kneipe gespielt, um dann nach China zu fliegen, um dann Wettbewerb zu spielen oder so. Genau.
Also durch die ganze Nacht durchgespielt und
ja,
durch
genau.
Die guten und schlechten Seiten der
total.
Der Nacht, des Nachtlebens also, des Bosnischens mitbekommen.
Ja, das ist eine der geilsten Lebensschulen. Also du bist ja sozusagen zwischen 18 und 20 und spielst zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens und erlebst alles, was dann so eine Kneipe mit sich bringt. Also ja, wirklich die ganze Bandbreite.
Und bist du, also du hast mir irgendwann mal erzählt, du bist dann umgestiegen, du hast sozusagen ein Instrument innerhalb des Akkordeons gewechselt von
Tasten auf Knöpfe.
Ah ja, und also kannst du ein bisschen erläutern, also sagen, wie überhaupt so ein Akkordeon aufgewachsen, wie groß ist der Umfang überhaupt von dem Instrument?
Also von meinem Knopfakkordeon ist es ziemlich groß, also im Prinzip von E Kontra bis Cis 5. Also
E sehr tief zu E sehr hoch.
Richtig, also eher ja, ultra, so tiefe Stimme und C5 ist also eigentlich Tinnitus, sozusagen für alle ZuhörerInnen. Ne? Und aber das Tastenakkordeon ist da so ein bisschen, was rechte Hand betrifft, kürzer. Und je mehr Literatur ich entdeckte, desto mehr merkte ich, okay, also Knöpfe sind irgendwie da besser und spielen sich leichter und so. Und dann habe ich umgestiegen, als ich nach Hannover kam. Das ist so wie bei euch vom Bratsche zu Geige oder umgekehrt.
Also von Geige zu Bratsche in dem Fall. Vielleicht, so, wenn es eine gute Entscheidung war, würde ich das jetzt so sagen. Moritz schüttelt mit dem Kopf, ja.
Kann da nur den Kopf drüber schütteln.
Wie funktioniert denn so ein Akkordeon? Weil man kann ja irgendwie nicht reingucken, man sieht dann eben so Knöpfe oder Tasten, also in deinem Fall Knöpfe und so ein Balg, den man bewegt.
Genau.
Ist das also wie eine Orgel, kann man sich das so vorstellen? Oder wie
funktioniert also das? Dieser Klangerzeugungsprinzip ist 1000 Jahre oder mehrere tausende Jahre alt. Es ist einfach freischwingende Zunge. Es gibt so Stimmstücke, auf denen ist mit Wachs jeder Stimmzunge geklebt. Und durch die Öffnungen strömt Luft aus dem Balg und wenn man entsprechend einen Knopf drückt, öffnet sich die Öffnung, schwingt die Zunge, so entsteht der Ton.
Du hast ja schon angefangen, ein bisschen über bosnische Musik zu reden. Das war jetzt dann eher Unterhaltungsmusik. Du versuchst ja irgendwie auch mit deinen bosnischen Wurzeln, die jetzt musikalisch auf eine ganz andere, neue Art und Weise zu interpretieren.
Ganz genau. Und lustigerweise oder interessanterweise, je mehr ich jetzt recherchiere, und das mache ich schon seit 2-3 Jahren wirklich intensiv, stelle ich fest, dass bosnische Sevdah-Musik vielleicht eine der wenigen, wenn nicht die einzige folkloristische Musik in kontinentalen Europa ist, die noch selten, wirklich kaum als Grundlage für so Kunstmusik gedient hat. So was wir aus Spanien oder manchen anderen Ländern kennen, was auch so in pianistische Literatur reingeflossen ist, ist mit dieser Musik noch nie passiert. Und ich habe aber immer mehr spannende Quellen gefunden von Menschen oder Gruppen von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Das beste Fall ist Bela Bartok, der 2 Jahre vor seinem Tod eine Riesenstudie über Musik des Balkans auf der Columbia University gemacht hat und unter anderem 50 Sevdah-Melodien niedertranskribiert hat, alle Verzierungen, Rhythmen, alles Mögliche geschrieben hat. Und ja, das ist da sozusagen.
Was ist Sevdah genau?
Sevdah ist bosnische Liebeslyrik, eine Musikrichtung, was sehr viel mit Melancholie zu tun hat. Und allein das Wort Sevdah kommt aus dem Arabischen und heißt Sauda, das ist so schwarze Galle, also so schwarzer seelischer Schmerz. Und es ist gleiche Wortentstehung wie portugiesische Saudade. Also das heißt, das, was man bei Fado auch so ein bisschen emotional hat, es ist genauso bei Sevdah. Und es ist tolle Musik, die wirklich so Liebe feiert und interessant ist, aber dass noch zur Zeit der Osmanen das ganz anders gesungen und gespielt wurde, als Österreich-Ungarer kamen. Und ich habe jetzt lustigerweise von Deutsche Grammophon gemachte Archivaufnahmen aus 1907, wo ich so da jetzt Möglichkeit habe, gerade zu hören, wie die Menschen, was für Instrumente und wie die gespielt und gesungen haben. Und ich versuche da auch jetzt so niederzuschreiben und so Sachen zu machen.
Du hast ein Stück mitgebracht, was sich mit Sevdah auseinandersetzt, was ein Arrangement davon ist, der Azra.
Ja, es ist eine geile Geschichte für dieses Stück. Also das ist, Musik ist Sevdah, aber Text ist Heinrich Heine, lustigerweise, weil es war damals schon stark, dass auch so Dichter und Schriftsteller viel verbundeter waren, als wir denken. Und es gibt einen bosnischen Schriftsteller, der ganze Sammlungen von Heine übersetzt hat. Und dieser Azra-Text ist dann an diese Melodie rangewachsen und es wird heute immer noch gesungen und überall und alle behaupten, es ist Sevdah pur. Und es ist ja auch, aber Text ist von Heinels. Lustigerweise, ich habe für österreichische Botschaft in Wien gespielt, bosnische Botschaft in Österreich. Und dann habe ich es in Moderation gesagt, dass das ist von Heine. Und dann gab es eine Frau und hat gesagt, nein, das ist bosnisch und so, nicht uns das wegnehmen, das ist unser. Also es war eine lustige Reaktion, weil die das schon stark also mögen, dieses Ganze, diese Lieder und so. Es sind sehr emotionale Lieder. Das ist Bearbeitung von mir, von diesem Azra-Stück.
Das war Der Azra, ein bosnisches Sevdah-Lied in einer Bearbeitung von Dir, Goran. Mhm. Sag mal, da war jetzt aber nicht nur Akkordeon zu hören, oder?
Ja, also theoretisch schon. Es kam meine Stimme noch, aber es gibt so ein interessantes Teil, was Readbox heißt. Und das ist im Prinzip ein Stimmstock, der genommen ist aus dem Instrument. Aber dadurch, dass ich da jetzt so reinpusten kann, ich finde, es erzeugt so coolen Effekt. Es ist gar kein Fremdkörper in dem klanglichen Sinne, es gehört zum Akkordeon, aber der Umgang damit und so, was man alles machen kann, ist voll interessant. Und manchmal singe ich noch da rein, um dadurch, dass es ein Lied, so ein bisschen diesen Gesang nachzumachen.
Das ist ja total toll, weil jetzt gerade verdunkelt sich hier alles. Wir sitzen in so einem Wintergarten und alles wird dunkel. Und diese Musik ist so wahnsinnig archaisch und irgendwie auch durchaus sehr düster. Und als wir hier gerade saßen und das angehört haben, da wurde mir ein bisschen anders auf jeden Fall.
Ja, ja. Dran denken, dass wir dich mal bei einem Konzert in Würzburg in einem Weinkeller, genau. Der voll genebelt war, warst du so in ganz rotem Licht und auf so einem Altar mit so Kirchenbänken und standest da so wieder, weiß ich nicht, wie Gott oder der Teufel, man wusste es nicht genau.
Und mit meinem Gesicht auf den Ikonen.
Ja, das werde ich nie vergessen. Also man saß so auf Kirchenbänken so quasi und hat dir zugehört. Ja, genau. Hätte das Stück auch gut gepasst eigentlich.
Ja, ich glaube schon, genau. Also das ist ja dieses Düst, ich finde es immer interessant. Ich habe es nicht selten auch so als Beschreibung von meiner Musik oder Umgang mit dem Instrument als ja so introvertiert oder düster bekommen. Und ich glaube, das kommt tatsächlich von meiner Herkunft, weil dieses Melancholische als Lebensart und Weise ist da so in diesem Land und generell total präsent. Und Menschen sehen das oder finden das nicht als Nachteil. Ich habe auch eine Sammlung von so Wiegenlieder gefunden, den bosnischen Alten, und die sind noch düsterer. Also ich meine, Wiegenlieder, womit man so Kinder zum Schlafen gebracht hat, haben so solche Melodien und so weiter. Also es ist einfach, weiß nicht warum, aber also dieser Melancholos ist sehr stark präsent.
Das ist interessant. Es gibt, also ich habe mich mal mit schwedischer Volksmusik auch auseinandergesetzt. Da sind die Hochzeitsmärsche, sind meistens in Moll und auch sehr melancholisch und düster, so von wegen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
Ja.
Ja, das ist interessant. Ja.
War das nicht auch bei den schwedischen Hochzeiten mit den drei Schnäpsen, dass man drei Schnäpse trinkt zur. Wir schweifen ein bisschen ab, Goran, es tut mir leid, aber
kein Problem.
Bei schwedischen Hochzeiten
Schnäpse drei. Sind
Das ist auch sehr bosnisch.
Im Bosnischen auch nicht fremd, aber bei drei bleibt man nicht. Also drei sind zu wenig.
Okay, also in Schweden trinken wir bei der Hochzeit drei Schnäpse, die den Verlauf der Ehe beschreiben sollen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Einen süßen Schnaps.
Für das Verliebtsein.
Für das Verliebtsein. Einen sauren Schnaps. Für den, weiß ich nicht, für nach der Hochzeit. Und dann einen bitteren.
Das ist dann für das Ende.
Für die restlichen 40 Jahre, ne?
Goran, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Das war wahnsinnig interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, ein bisschen mehr über das Akkordeon und über bosnische Musik zu lernen.
Ja, und wenn ihr noch mehr Akkordeon mit Orchester im Treppenhaus hören wollt, wir spielen die Scheherazade unter anderem und noch andere Werke bei unserem neuen Format Kult. Demnächst auch unter anderem in Bielefeld und Hannover. Jetzt müsst ihr mir sagen, wann genau, weil ich habe es gerade nicht präsent.
Ende Oktober, und zwar ganz genau, eine Sekunde. Ah, wir sind am 27. in Bielefeld, 28. und 29. Oktober in Hannover.
Oder kommt zur Winterreise am 14.11. in die Elfi. Das wird, glaube ich, auch sehr schön. Und da erlebt ihr Goran auch in
höchst selbst
in tragenden Rollen. Vielen Dank euch allen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Facebook, Instagram und wo ihr uns sonst so findet. Abonniert den Podcast, schreibt uns Kommentare, E-Mails, Anregungen, Wünsche, Ideen für weitere Folgen an podcast@treppenhausorchester.de. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Bis bald, ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Entschuldigung. Kein Problem. Machen wir jetzt.
Was denn? Was war das denn, Cora?
Ja, was war denn das? Das war, ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ von Johann Sebastian Bach, Busoni-Version auf Akkordeon übertragen.
Aber Stefanovic-Version?
Oder? Ja. Busoni, Busoni Ivanovic. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Uns hat sehr gut gefallen.
Ja, hoffentlich sind jetzt alle Akkordeon-Fans, so wie wir. Ich hoffe stark.
Wir haben vielleicht ein paar neue geschaffen.
Ja, geil. Unbedingt. Geil. Ja, dann. Also.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, kauft euch ein Akkordeon und fangt an zu üben. Tschüss. Ihr müsst auch noch Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Danke. Mhm.